Herr Töner, wer war denn dieser Karl Fieger?
Karl Fieger ist 1893 in Mainz geboren und 1960 in Dessau gestorben. Er war ein Architekt, der seine erste Ausbildung in seiner Heimatstadt Mainz erhielt, dann aber sehr bald, und das war seine wesentliche Prägung, in das Büro von Peter Behrens wechselte, wo er Walter Gropius, Le Corbusier, auch der für ihn lebenslang ganz wichtig, begegnete. Er war 17 Jahre alt, als er einer der Zeichner und auch Mitentwerfer von Peter Behrens wurde. Und von dort aus ging dann sein Weg jahrzehntelang vor allem mit Walter Gropius weiter. Noch 1913 trat er also auch in das private Baubüro von Walter Gropius ein. Und er war dort bis 1933, also im privaten Baubüro von Walter Gropius. Und da ist natürlich die gesamte Bauhauszeit mit enthalten. Frau Fieger war also immer ein Mitwirkender in einem Kollektiv eines anderen Architekten oder einer anderen Architektengemeinschaft. Aber ab 1922 begann er dann auch eigene Architekturentwürfe zu machen. Und das ist das große Ziel dieser Ausstellung, den Karl Fieger stärker als bisher auch als eigenständigen Architekten bekannt zu machen.
Nun war das Bauhaus keine Ausbildungsstätte mit dem Ziel, allein funktionales, formschönes Design und Architektur entstehen zu lassen, so wie man das vielleicht heute kennt. Das neue Bauen, das dort passieren sollte, sollte auch Möglichkeiten erschaffen eines neuen Menschen. Wo findet sich denn dieses utopische politische Potenzial des Bauens in der Arbeit von Karl Fieger?
Ja, eigentlich seine erste Arbeit, seine erste eigenständige Arbeit, die zwar nicht realisiert wurde, aber sehr intensiv in der Fachpresse, in der Fachwelt rezipiert wurde, ist der Entwurf einer Minimalwohnung und eines industriell mit standardisierten Elementen herstellbaren Wohnhauses. Sein Rundhaus von 1924, da ist es an die Öffentlichkeit geraten, dieses Projekt in zwei Varianten. Ja, diese Suche nach den neuen Menschen war bei Fieger also auch immer mit der sozialen Aufgabe verbunden. Also Wohnungsbau war für ihn neben einigen anderen Dingen und Projekten natürlich, aber das zentrale Moment. Also die Frage der sozialen Verantwortung, also des Architekten in einem Ensemble natürlich von allen anderen Beteiligten. Der Höhepunkt seines Schaffens liegt in der Dessauer Zeit, also in den Jahren von 1925 bis 1930 war er hier in Dessau tätig, und mit seinen einzigen zwei realisierten Bauten, wo er wirklich als eigenständiger Architekt vom Gebäude selbst, der Einbindung in die Umgebung bis hin in jedes architektonische Detail bis zum Möbel hinein gestaltend wirkte. Das ist sein eigenes Wohnhaus, 1927, ein bescheidenes kleines Haus, wo er mit seiner Frau drin gewohnt hat bis 1960, und die Gaststätte Kornhaus am Ufer der Elbe. Alles beides Bauten, die immer in dieser Funktion geblieben sind und mit denen er wirklich sein Ethos, also eines Bauens für alle Menschen, vorgelebt hat, sozusagen in seinem eigenen Haus. Also er hat wirklich in einem bescheidenen Rahmen, in einer Kleinwohnung gelebt, beziehungsweise mit einer Gaststätte, die natürlich jedermann offen steht, die einen unglaublich sehr schönen, offenen Bezug zur Landschaft auch ermöglicht. Mit diesen beiden Bauten hat er da also Beispielhaftes geschaffen. Ein Jahr später dann auf der Deutschen Bauausstellung 1931 in Berlin unterm Funkturm zeigt er dann mit seinen Varianten von Minimalwohnungen, wie er sich auch unter den Möglichkeiten der damaligen Zeit ein besseres, ein menschenwürdigeres Leben mit den Mitteln mit der damaligen Zeit also vorstellt.
Bleiben wir erstmal noch bei den existierenden Bauten. Sie haben angesprochen, dass es zwei Gebäude gibt in Dessau auch heute noch, die von Karl Fieger existieren. Das ist neben dem Wohnhaus das sogenannte Kornhaus, steht am Ufer der Elbe und wird noch heute als Ausflugslokal genutzt. Wie geht denn die Stadt Dessau mit diesem Erbe um? Was zeigt uns die heutige Nutzung der Gebäude?
Ja, also die Gaststätte Kornhaus ist im Prinzip ein Glücksfall, muss man sagen, weil es immer eine Gaststätte gewesen ist, durch alle Zeiten hindurch, auch unter diesem Namen immer geblieben ist, und die wesentlichen Charakteristika dieser Architektur sind auch immer erhalten geblieben. Natürlich, nach einer so langen Zeitspanne waren Restaurierungen notwendig, Sanierungen notwendig, und das hat die Stadt Dessau also schon zweimal in einem erhöhten Maßstab also sozusagen getan. Das war 1996 und vor wenigen Jahren, das wird ja immer verpachtet. Also die Stadt weiß, was sie da hat und geht eigentlich sehr sorgsam mit diesem Erbe um.
Das Jahresthema der Bauhausstiftung in Dessau ist 2018 Standard. Karl Fieger hat in den 20er Jahren an der Idee einer Wohnmaschine gearbeitet. Sie erwähnten das bereits, entwarf ein Rundhaus, das aus einfachen Modulen besteht und standardisiertes Bauen ermöglicht. Mit welchem Ziel arbeitete man an solchen Wohnmaschinen?
Ja, wir haben im Eingangsbereich der Ausstellung drei große, ich sag jetzt mal, Diskursfelder aus der Lebensspanne von Karl Fieger herausgegriffen. Es gab drei Zeiten, in denen also diese Debatten um die Herausforderung durch Standardisierung und Normierung der Architekten, welche Antworten haben die Architekten sozusagen auf die Krise, wenn man so will, ihres Berufes daraus gefunden. Wenn man nur Standardisierung annimmt, könnte man ja sagen, ach, das macht jetzt alles ein Bauingenieur. Es war also auch die Frage, was ist die besondere Rolle des Architekten? Welche Qualitäten kann er in diesen Gestaltungsprozess einbeziehen? Und der erste Punkt ist dann, neben dem, was Sie schon erwähnten, also der Werkbundstreit 1913, 1914, also ganz am Anfang der beruflichen Laufbahn von Karl Fieger stehend, er war mittendrin in diesem Disput. Der zweite Disput ist dann in den 20er Jahren, vor allem in der ersten Hälfte der 20er Jahre, unter dem Namen Wohnmaschine auch am Bauhaus geführt worden. Das ist ein Begriff, den man von Le Corbusier, mit dem man ja auch im Kontakt stand, übernommen hatte. Und in der Ausstellung zeigen wir neben dem schon genannten Rundhaus von Karl Fieger die entsprechenden Experimente und Vorschläge, meistens nicht realisierte, von Le Corbusier natürlich und auch von Walter Gropius. Und die dritte große Epoche, wo Standardisierung und Normierung und die Rolle des Architekten dabei im Vordergrund stand, das war dann zum Beginn der 50er Jahre, das war ganz am Ende des Berufsschaffens von Karl Fieger, als er als der Verantwortliche für Typisierung, Normierung, Standardisierung an der 1950 gegründeten Deutschen Bauakademie in Berlin-Ost von seinem ehemaligen Mitarbeiter oder von seinem ehemaligen Kollegen am Bauhaus auch und im Büro Gropius, Richard Paulik, damals Vizepräsident der Bauakademie, an jene Bauakademie geholt wurde. Und er, sein letztes Werk steht auch heute noch in Berlin. Das ist ein Wohngebäude, das ist der erste Plattenbau der DDR, der aber nicht zeigt, dass er ein Plattenbau ist. Also Typisierung, Normierung wurde auch von der Deutschen Bauakademie von Beginn an, auch in der Formalismusdebatte der frühen 50er Jahre, nicht in Frage gestellt, aber es wurde mit einer klassizistischen Fassade sozusagen unsichtbar gemacht, diese industrielle, standardisierte Herstellbarkeit.
Wenn wir chronologisch jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, von Karl Fiegers Wirken in der DDR zurück zum Jahr 1933. Damals muss das Bauhaus, das schon unter politischem Druck von Dessau nach Berlin ziehen musste, dann endgültig schließen. Auf Einwirken der Nationalsozialisten hin. Das ist das Ende dieser neuartigen Institution Bauhaus. Wie gestaltet sich denn die Biografie und das Wirken Karl Fiegers nach 1933?
Ja, also nach 1933 waren erschwerte Bedingungen und die Herkunft aus dem Bauhaus war also für die Nationalsozialisten kein Qualitätssiegel mehr, ganz im Gegenteil. Viele hatten dann quasi Berufsverbot. Das war also auch bei Karl Fieger der Fall. Wir wissen nicht genau, wie er sich bis 1935, 36 über Wasser gehalten hat. Wir nehmen an, dass er anonym in anderen Büros gearbeitet hat, jedenfalls nicht als eigenständiger Architekt. Wir wissen erst seit einigen Jahren, dass er dann ab 1936 dann auch wieder als Architekt im Dritten Reich arbeiten konnte. Und wir wissen es vor allem deshalb, weil wir genau nachweisen können, dass er im Baustab von Werner March war. Wir wissen nicht genau, was er gemacht hat. Wir wissen genau, dass er am Objekt Olympisches Dorf gearbeitet hat. Werner March war ja der Chefarchitekt sozusagen der Olympiabauten für die Olympiaden 1936 in Berlin. Und Karl Fieger war also einer der Architekten, die am Olympischen Dorf mitgearbeitet haben. Und dann hat er als eigenständiger Architekt danach viele kleinere Bauaufträge gehabt.
Und Sie sprachen es schon an, in der DDR hat er dann wieder eine wichtigere, bedeutendere Position und baut ein Haus, das heute als erstes und damals auch als erstes Wohnhaus in Plattenbauweise bekannt wird. Er realisiert also, was er 1924 schrieb. Ich zitiere, es gilt heute, das Haus zu erfinden mit allen modernen technischen Errungenschaften, das so billig sein muss, dass es für den Großteil der Wohnbedürftigen erschwinglich ist. Das ist aber nur der Typ, der in Massen fabrikmäßig hergestellt und in kürzester Zeit auf der Baustelle trocken zusammenmontiert wird. Bei einem Mangel an 2 Millionen Wohnungen liegt ein Bedürfnis zu industriellem Hausbau vor. So der Architekt Karl Fieger. Wie wird denn diese von Fieger artikulierte Forderung dann in der DDR im Allgemeinen umgesetzt und welche Rolle spielt Fieger selbst dabei?
Ja, also diese Rolle, also alles dieses Zitat konnte er im Prinzip 1:1 auch an der Deutschen Bauakademie übernehmen. Es war dann eben nur die Frage, die ich schon erwähnte, was ist dann die Rolle des Architekten? Ja, das könnte man ja auch sagen, das kann ein Bauingenieur machen. Die Rolle des Architekten war dann spätestens ab 1950, 51 mit der Formalismusdebatte in der DDR ganz klar gesagt. Wir haben in der Ausstellung auch original das zentrale Architekturlehrbuch der DDR der 50er Jahre liegen, 1954 erschienen, 500 Seiten stark. Eine zentrale Rolle spielt darin genau jener Bau von Karl Fieger, der da aber noch als anonymes Kollektiv drinsteht. Und da geht es um Standardisierung, Typisierung, Normierung. Das wird überhaupt nicht widersprochen. Aber es wird gesagt, Architektur hat auch die Aufgabe, den Menschen ideologisch sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen verkürzt, zu erziehen. Eine andere Vision von neuen Menschen, als es am Bauhaus der Fall war. Also gemäß der Vorgaben des sozialistischen Realismus. Und in diesem Lehrbuch gibt es also auch ein Kapitel, das sich mit dem Verfall der Baukunst im 20. Jahrhundert beschäftigt. Und diese Artikel sind geschrieben worden, unter anderem von Richard Paulik, von Edmund Kollein, Reinhold Rossig und anderen Architekten, die am Bauhaus waren. Also sie haben da ihre eigene Schule verleugnet. Da steht das Bauhaus als ein zentrales Institut, das für den Verfall der Baukunst im 20. Jahrhundert schuldig ist. Und es wird natürlich dann auch ein Blick auf die gegenwärtige Situation, insbesondere in beiden deutschen Staaten. Das Buch ist geschrieben, kurz nachdem also sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR gegründet wurden. Und als ein Zentrum dieses Verfalls der Baukunst wurde Amerika, also die USA wurden ausgemacht und das wurde dann vor allem auch in Westdeutschland gesehen. Und in der DDR ging es dann also um die nationalen Traditionen, die sich das Volk anzusprechen und auf nationale, regionale Besonderheiten in Berlin, also Schinkel und andere Dinge, zurückzugreifen. Und genau das macht Karl Fieger, das macht auch Richard Paulik, der ja auch vom Bauhaus kam, der Büroleiter von Walter Gropius war von 28 bis 30. Stalinallee ist unter anderem von Richard Paulik und Karl Fieger baut eben jenes Wohnhaus dort in Berlin, das seine industrielle Herkunft verleugnet. Standardisierung in dieser Zeit, aber eben im Kostüm der nationalen Tradition.
Nun haben Sie, Herr Töner, eine Ausstellung über den Architekten, über den Werdegang des Architekten Karl Fieger gestaltet. Man stößt, wenn man diese Ausstellung in der Bauhausstiftung in Dessau besucht, neben Skizzen, Entwürfen, Möbeln, die Fieger gebaut hat oder entworfen hat und natürlich erklärenden Texten auf eine Besonderheit. Auf einer Leinwand kann man selber bauen, mit Schnipseln ein Haus legen. Man selbst wird dann in diese Animation reinprojiziert über eine Kamera. Wieso dieses interaktive Element? Wird am Bauhaus jeder zum Architekten, zur Architektin? War das auch eine Idee von Fieger?
Ja, also wenn man sich die ursprünglichen Ideen anschaut, also auch von, wenn Fieger so etwas in den 20er Jahren, also übrigens, das will ich noch kurz einfügen, dass Karl Fieger damals diese nationalen Traditionen nicht für sich selber, nicht unwidersprochen übernommen hat, sieht man, das zeigen wir auch in der Ausstellung, dass er sozusagen privat weiterhin andere Bauten entwirft, die wo man sehr deutlich also seine Anlehnung oder seine Bewunderung für Le Corbusier spürt. Das wollte ich nur noch mal andeuten, dass das also durchaus noch in seinem Kopf vorhanden ist und dass er sich auch eine andere Architektur auch in der gestalthaften Ausprägung vorstellen kann. Ja, zurück zu diesem Element in der Ausstellung, dass wir mit dem Berliner Gestalterduo Badaboom und den Bauhausagentinnen hier im Bauhaus in die Ausstellung integriert haben. Wenn man sich den Baukasten im Großen, so der Name von Walter Gropius, für einen Vorschlag eines industriellen künftigen Bauens sieht, dann enthält das auch ein spielerisches Element. Gropius war davon überzeugt, dass man mit der Standardisierung, Typisierung, Normierung keine Monotonie bedeuten soll, sondern eine neue Vielfalt ermöglichen sollte. Und wir machen das also mit dieser Installation sehr spielerisch. Es werden Bauten, die man, also die Originalzeichnungen von Fieger werden kopiert von Bauten, denen man also in der Ausstellung per Zeichnung, Modell und so weiter, Fotografie begegnen kann. Die werden auseinandergenommen, sozusagen in ihre Bestandteile, in ihre Standardselemente zerlegt. Und die kann man nun ganz spielerisch, auch ganz fantasievoll zu eigenen Gebäuden zusammenfügen. Man legt also diese Elemente auf einen Tisch, die werden elektronisch fotografiert, dann werden sie auf eine Wand gebeamt, wo man dann also die Bauten, ganze Städte zusammenfügen kann und dann, das ist der Clou, sich selbst und auch noch einige andere Beteiligte, wenn sie in die Nähe der Kameras treten, sich selbst ins Bild einfügen. Man kann dann zum Beispiel, das ist mit eingebaut, dann in einem solchen Gebäude wie in einem Fahrstuhl nach oben fahren und ähnliches. Das ist also ein spielerisches Element. Standardisierung, Typisierung, Normierung, wie gesagt, das war auch immer für die Leute am Bauhaus in der Zukunft sollte das also keine Beschränkung, keine Monotonie sein, sondern eine neue Vielfalt ermöglichen.